Ich habe also mehrfach Goldfunde gemacht. Ich habe einmal eine ganze Herde von Kamelen, die bei einem Erdbeben umgekommen sind, ausgraben können.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo. Ich bin die Initiatorin vom Wundernova Frauensommer und Thinkfest, welches letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Und dieses Jahr verbringe ich den Lockdown damit, immer wieder mit tollen und beeindruckenden Frauen zu sprechen. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Dr. Ilse Köhler-Rodolfsson zu sprechen. Sie hat vom Bundespräsidenten den Bundesverdienstkreuz bekommen und wir werden heute erfahren, weswegen und wofür. Ilse ist seit 30 Jahren in Indien und auch da werden wir erfahren, wie es dazu kam. Erst einmal wollte ich Hallo sagen. Hallo Ilse, schön, dass du dabei bist.
Hallo Angela, ja, ganz toll hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
Du bist ja im Augenblick in Indien, in Rajasthan, um genau zu sein. Und nicht alle Zuhörer und Zuschauer wissen vielleicht, was das für eine Art von Gegend in Indien ist. Kannst du mal kurz beschreiben, wo du da bist und vielleicht auch, was du da machst?
Ja, also Rajasthan ist der Bundesstaat im Westen von Indien, sozusagen zur Grenze nach Pakistan hin. Und es ist eigentlich ein Wüstengebiet. Aber ich bin, also die Gegend, in der ich bin, ist direkt am Übergang von dem Aravalli-Gebirge in die Wüste. Also ich sitze hier an einer wunderschönen Stelle, wo auf der einen Seite habe ich fruchtbare Landwirtschaft und auf der anderen Seite ist die Wildnis und ein Naturschutzreservat hinter mir. Und ich bin hier, das hat eine lange Geschichte, ich bin hier unter anderem, weil ich die erste Kamelmolkerei Indiens zusammen mit meinem Partner gegründet habe und das nimmt mich völlig in Beschlag.
Wow, Kamelmolkerei habe ich noch nie gehört. Wie kam es denn dazu? Also hast du schon immer gewusst, dass du das mal machen wirst oder und auch, dass du irgendwann so viel Zeit in Indien verbringen wirst? Oder wie war es noch, als du ein junges Mädchen warst?
Nee, also das ist völlig unerwartet, dass also mein Leben diese Wendung genommen hat. Ich war schon als kleines Mädchen immer also sehr tierlieb. Und habe deswegen auch Tiermedizin studiert und habe dann aber festgestellt, dass also die Tiermedizin ist nicht meine wahre Berufung, weil es als Tierarzt darum geht, eigentlich also hauptsächlich kranke Tiere zu heilen. Und es ist auch eine große wirtschaftliche Komponente dabei. Und das war also etwas, was ich mit meinem Charakter irgendwie nicht vereinbaren ließ. Ich habe also, nachdem ich Tiermedizin studiert habe und in der Praxis gearbeitet habe, festgestellt, ich muss eine andere Aufgabe haben. Ich bin dann als Archäozoologin nach Jordanien gegangen, habe dort auf archäologischen Ausgrabungen Tierknochen identifiziert und daraus dann Rückschlüsse auf die frühere wirtschaftliche Bedeutung und auch auf den Domestikationsverlauf von Nutztieren gemacht. Und bei meinem Aufenthalt in Jordanien habe ich mich eben auch in die Kamele verliebt. Das war so ein schöner Anblick. Eine beduinische Kamelherde zog an unserer Ausgrabung vorbei und das war so eine Harmonie mit der Natur. Die Tiere waren so freundlich, haben auf ihren Hirten gehört und da war ich hin und weg. Und ja, dann habe ich meine Doktorarbeit über die Kameldomestikationen geschrieben, habe 10 Jahre lang mit Archäologen zusammengearbeitet und dann habe ich aber gedacht, nein, also es muss noch mehr geben, als hier nur die Knochen von toten Tieren zu analysieren und habe gesagt, nein, ich muss jetzt mit lebenden Kamelen arbeiten, habe kurz Feldforschung im Sudan gemacht, wollte dort weiterarbeiten, das ging aus politischen Gründen nicht und dann hat sich irgendwie die Möglichkeit ergeben, ein Stipendium nach Indien zu bekommen, ein Forschungsstipendium und ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich länger in Indien aufzuhalten. Ich dachte, wenn die Situation in Afrika wieder besser wird, dann gehe ich wieder nach Afrika zurück. Und dann hat es mich aber hier in Rajasthan völlig ergriffen, weil es hier eine ganz besondere Kultur, eine Kamelhirtenkultur gibt, die weltweit einmalig ist. Und das sind die Raika. Das ist eine Kaste, zu der Identität es gehört, vom Gott Shiva erschaffen worden zu sein, um sich um Kamele zu kümmern. Also die Raika haben ein Verantwortungsbewusstsein für das Wohlergehen der Kamele. Das ist Teil ihrer Kultur und das drückt sich auch darin aus, wie sie sich um die Kamele kümmern, wie diese völlig enge Verbindung und diese unheimlich freundlichen Kamele hier. Also es ist ein einmaliges Erlebnis und es ist eine wunderbare Kultur.
Wow, ich freue mich gleich, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und auch zu sehen, wie du deine Schwerpunkte gelegt hast mit diesen großen Tieren. Aber um nochmal ein bisschen zurückzugehen und in der Vergangenheit zu schwelgen, du bist in Norddeutschland aufgewachsen, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und warst aber, obwohl es ja für viele Mädchen so der Traum ist, mit Pferden zu sein und als Tierärztin zu arbeiten, hat es dich ja nicht in eine Kleintierarztpraxis verschlagen, sondern?
Nee, also mit Kleintieren konnte ich auch nicht gut damals, weil also zur Kleintierpraxis gehört hauptsächlich, wir haben das immer Besitzerpflege genannt. Man muss auf die Besitzer eingehen und die behandeln. In vielen Fällen haben die Kleintiere, also die Hunde und Katzen, denen fehlt eigentlich nichts. Der Besitzer ist besorgt und dann muss man ihm die Sorgen nehmen oder ihr, und dann gibt man irgendwie eine Vitaminspritze und dann sind die Leute auch glücklich, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig war. Also da ist sehr viel menschliche Psychologie dabei, und in dem Stadium in meinem Leben war ich also nicht dazu in der Lage.
Aber große Tiere haben dich auch schon damals fasziniert, richtig?
Ja, also genau, also ich bin eben, ja, ich war so ein typisches Pferdemädchen, und ich habe es eigentlich auch sehr genossen. Also Teile der Großtierpraxis, bestimmte Aspekte davon waren sehr schön, also zum Beispiel Ferkelgeburten oder Rindergeburten. Das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn man also ein Kalb rauszieht oder ein kleines Ferkelchen in der Mutter fühlt und das dann rausziehen kann, und das sind tolle Erlebnisse. Aber was nicht so gut daran ist, also es ist eben immer eine wirtschaftliche Entscheidung. Also man therapiert Großtiere nur, wenn sich das auch wirtschaftlich lohnt, wenn die Therapie weniger kostet als der Nutzen. Viele Tierärzte haben damals schon hauptsächlich ihr Geld damit verdient, auf dem Schlachthof zu arbeiten. Und das waren alles so Sachen, das konnte ich einfach nicht, es ging einfach nicht. Und dann habe ich nach was anderem gesucht und ich habe es gefunden irgendwann mal, nach vielen Umwegen, ja.
Und bist du dann sozusagen von deiner Erfahrung in Deutschland mit diesen großen Tieren und den Begebenheiten, die du da erfahren hast, bist du dann direkt in die Archäologie gegangen oder warst du noch eine Weile auch in der akademischen Welt verwurzelt?
Ja, nein, also ich war, ich habe also ein paar Vertretungen gemacht in Norddeutschland und hatte da also keine guten Erfahrungen, und dann habe ich gedacht, dann bin ich losgereist nach USA und nach Mexiko, und in Mexiko habe ich die Maya-Ruinen gesehen, und da habe ich gedacht, oh, das ist was Interessantes, Archäologie, das könnte man machen. Und dann habe ich irgendwie herausgefunden, dass die Archäologen brauchen Leute, die die Tierknochen identifizieren, und dann habe ich mir also eine Stelle als Volontärin sozusagen auf einer amerikanischen Ausgrabung in Jordanien besorgt und habe mir das angeeignet, also die Kenntnisse, Tierknochen zu identifizieren. Ich habe die von einer deutschen Ausgrabung bearbeitet, habe mir das selber beigebracht mit einem großen Tierknochenatlas, und dann, ja, dann bin ich nach Jordanien gefahren und habe auf dieser einen Ausgrabung gearbeitet. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, und dann war also in Jordanien großer Mangel an Leuten mit solchen Kenntnissen, und da bin ich also von einer Ausgrabung von den Amerikanern zu den Briten, zu den Deutschen, zu den Jordaniern so weitergereicht worden und habe überall die Knochen identifiziert. Es war eine ganz tolle Sache, ja.
Und kannst du uns ein oder zwei Sachen beschreiben, wo du sagst, also das ist das Faszinierende an diesem Archäologenberuf für alle diejenigen, die damit noch gar nicht viel in Berührung gekommen sind und vor allem nicht in Berührung gekommen sind mit Archäologie und Tierknochen?
Ja, also ich meine, einmal ist, also ist das, das ganze Flair, ne? Also diese Situation, du hast also eine Menschen irgendwo in einer isolierten Gegend und dann in so einem exotischen Umfeld. Also wir waren an dem Rande von so einem kleinen jordanischen Dorf, direkt am Jordantal. Also das war dann dieses, also Zusammenkommen mit dieser neuen Kultur für mich. Dann also die, auch der Akt des Ausgrabens, also in der Erde zu wühlen, das hat irgendwie therapeutische Ansätze, denke ich mal. Also es tut einem richtig gut, in der Erde zu graben und ja, und dann, also das ist das eine, die Exotik, das Ausgraben und dann aber auch die Forschungsfrage. Also das ist ja auch eine spannende Sache anhand von diesen, also oft sind das ganz kleine Fragmente an Tierknochen, die erstmal zu identifizieren und dann auch die dann zu interpretieren und Rückschlüsse draus zu ziehen, welche Nutztierhaltung die Menschen haben, wie war die Umwelt, also das kann man ja anhand der Tierknochen auch feststellen. Also wenn es Wildtiere gibt zum Beispiel, dann kann man sagen, ne, also damals war die Vegetation anders, das Klima war anders, also es lassen sich sehr viele Rückschlüsse daraus ziehen. Und dann muss man das natürlich auch, man ist dann ja Spezialist innerhalb der Ausgrabung, da muss man das mit den anderen Spezialisten auch besprechen und korrelieren und so weiter. Also es ist eine total spannende Sache. Und ich hatte dann auch, ich hatte also sehr viel Glück als Archäologin. Ich habe also mehrfach Goldfunde gemacht. Ich habe einmal eine ganze Herde von Kamelen, die bei einem Erdbeben umgekommen sind, ausgraben können. Ich habe dann auf einer der ersten großen Siedlungen aus dem frühen aus der Jungsteinzeit die Knochen bearbeitet und da hat sich der Domestikationsprozess für Ziegen hat sich da wiedergespiegelt in den Knochen. Das waren alles aufregende Zeiten und ja, das war eine tolle Sache.
Also was ich immer wieder raushöre, was sich so durchzieht bei dir, ist ja diese unglaubliche Faszination und Liebe auch für Tiere. Aber eben auch so diese Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztier. Aber dann eben auch so eine Abenteuerlust.
Und ja, auf jeden Fall Abenteuerlust. Nee, also die habe ich, ja, die habe ich auf jeden Fall. Ich finde das aufregend, ja, irgendwo hinzufahren, wo ich niemanden kenne und nichts weiß. Finde ich ganz toll. Ja.
Ja, und auch ein Stück weit diese Neugierde und das auch so festhalten zu wollen. Ne? Forschung war ja in deinem Leben auch eine Zeit lang, hat das eine größere Rolle gespielt. Du hast ja nicht nur promoviert, du hast ja auch habilitiert. Zu welchem Thema hast du denn habilitiert?
Ja, also ich habe habilitiert zum Thema, meine Habilarbeit hieß Kamel, Kultur und Haltung bei den westindischen Reika. Und in meiner Habilitation, die ich an der Tiermedizinischen Fakultät in München abgelegt habe, habe ich also verschiedene Disziplinen zusammengebracht. Also ich habe einmal das archäologisch und historisch angegangen, also wie sich diese besondere Beziehung der Reika zum Kamel entwickelt hat. Das sind die einzigen hinduistischen Kamelhirten in der Welt und sie haben also eben dieses totale Tötungsverbot für ihre Tiere. Das gibt es sonst nirgendwo in der Welt. Und ich habe versucht zu rekonstruieren, wie sich das kulturell entwickelt hat. Also ich habe es archäologisch, historisch, kulturell und dann auch noch soziologisch und wirtschaftlich, also aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und das war natürlich relativ ungewöhnlich, an einer tiermedizinischen Fakultät so ein Thema zu bearbeiten. Ja.
Und wenn du sagst, es war ungewöhnlich, also was hat das dann zu bedeuten? Wie haben die Münchner reagiert?
Ja, also die Sache war so, dass es gibt da an der Fakultät ein sehr bekanntes Institut, das nennt sich Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, also drei Fächer. Bei Archäologen sehr bekanntes Institut. Und da bin ich also eigentlich aufgenommen worden, oder beziehungsweise die sind sogar an mich herangetreten, ursprünglich mich dort zu habilitieren. Und dann habe ich also meine Arbeit geschrieben, diesen dicken Wälzer, und dann ist da in München das System so, dass man das, also alle Professoren, alle 60 Professoren kriegen dieses Werk auf den Tisch und müssen das irgendwie abzeichnen oder kommentieren. Und das ist auch einfach so durchgewunken worden, hat also eigentlich sich niemand irgendwie drüber beschwert. Und dann muss man die sogenannte Ochsentour machen und alle 60 von den Professoren mit denen ein Gespräch haben. Das habe ich auch abgelegt. Und dann ist ja noch die mündliche Prüfung da. Und normalerweise ist das irgendwie so eine Formalität. Wenn man das Schriftliche gemacht hat, dann klappt das meistens auch. Und bei mir war das leider nicht der Fall. Ich habe über Ethnotiermedizin geredet, meinen Vortrag gehalten. Und ich war eigentlich sehr stolz drauf. Ich habe gezeigt, also die traditionellen Methoden der Reika zur Tiergesundheitsversorgung. Die haben also ihr eigenes System entwickelt, wie man Tiere behandelt. Sie haben ein eigenes System für Krankheiten. Sie haben also zum Teil sehr komplexe Therapien. Die haben zum Beispiel eine eigene Impfung entwickelt für Kamelpocken. Dann haben sie Methoden, also mit dem heißen Eisen bestimmte Krankheiten zu therapieren. Und ich hatte da alle sehr schöne Dias und so weiter. Und die Fakultät fand das ganz schrecklich und rückständig und hat gesagt, Sie als Tierärztin, wie können Sie sich mit solchen rückständigen Methoden identifizieren? Die haben mich dann ja im Grunde genommen in die Pfanne gehauen im Vortrag. Und dann habe ich aber nach einer Weile nochmal einen Vortrag gehalten, und zwar über Elefantenmedizin im Mittelalter in Indien. Also es war was ganz Abgehobenes. Und dann, damit war die Sache dann gelaufen. Und dann bin ich dann habilitiert in Geschichte der Tiermedizin, obwohl ich eigentlich zu dem Thema gar keine Veröffentlichung habe. Meine ganzen Veröffentlichungen waren in der Domestikationsforschung. Es war ein ungewöhnliches Erlebnis.
Das klingt ja jetzt nicht so richtig durch, aber ich meine, das war ja ein Kraftakt, ne? Also ich meine, du hast ja angedeutet, es war ein dicker Wälzer. Also viele von uns haben mal eine Diplomarbeit geschrieben, manche von uns haben auch eine Doktorarbeit geschrieben. Wir wissen also ungefähr, wie viel Arbeit dahinter stecken kann. Jetzt hast du eben auch noch habilitiert. Das ist ja nochmal viel mehr Forschungsarbeit und auch gedankliche Leistung, die da reingeht. Du gehst da durch das Gremium und dann hast du es so schön genannt, die Ochsentour mit all den 60 Professoren. Und dann rasselst du in der mündlichen Prüfung durch, obwohl sowas normalerweise nicht passiert. Ich kann mir nur vorstellen, und ich habe auch in meiner Branche, sag ich mal, aus der Steuerberatung gesehen, wie schwierig es ist, so eine Niederlage auch in was Gutes zu verwandeln. Und nicht jeder schafft das. Wie hast du das gemacht, nochmal die Kraft zu finden, dann eben noch einen weiteren Versuch mit einem anderen Großtier zu wagen bei den konservativen Münchnern, wenn ich das mal so sagen darf?
Ja, nee, ich war völlig niedergeschlagen und mir wurde dann also von meiner habilen Mutter dann auch hinterher ins Gewissen geredet. Sie hat gesagt, sie sind keine Akademikerin und so weiter. Also ich war so klein mit Hut und ich konnte dann aus wirklich keinen zusammenhängenden Satz mehr sagen. Und glücklicherweise habe ich aber eine sehr gute Freundin, meine allerbeste Freundin, die hat für mich einen Coach organisiert, die mir also wieder beigebracht hat, also wie man redet und Vorträge hält und mit Video und so weiter. Und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Ja. Also da war ich, dann war also der Vortrag, der war wirklich so gut vorbereitet. Da saß jedes Wort und also ich habe mich sogar richtig gut gefühlt dabei, als ich den gehalten habe.
Und so in der Rückblende, wenn du da jetzt auf die Zeit zurückschaust und auch die Tatsache, dass du da eben auch Hilfe angenommen hast und dann weitergemacht hast und da durchsetzungsstark geblieben bist. Gibt es Dinge, wo du sagst, also das kann ich anderen auch mitgeben, ein, zwei Tipps, wo du sagst, also wenn ihr sowas erlebt, dann nicht verzagen, weil?
Nee, also man darf nie verzagen. Ich meine, also ich finde, also es hilft immer, irgendwas auszusitzen. Es wird immer irgendwann wieder besser. Also das habe ich nun wirklich gelernt. Ne? Also wir haben hier oft Situationen in Indien gehabt, also mit unserem Projekt, wo wir auch gesagt haben, also jetzt ist Schluss, jetzt läuft hier nichts mehr. Und dann passiert aber doch irgendwie wieder was und dann geht es wieder aufwärts. Also es ist normal, dass das Leben auf und abwärts geht. Und das habe ich auch von den, da muss man eben mal eine kurze Zeit irgendwie so ein bisschen untertauchen, sich ausruhen, relaxen und dann den neuen Anlauf nehmen. Und genau, also diese Flexibilität, das ist auch das, was ich von den Nomaden, von den Hirtennomaden gelernt habe. Ja, also es ist so eine Anpassungsfähigkeit, weil also die Hirtennomaden sind ja mit ihren Tieren immer völlig von den externen Bedingungen abhängig, also von der Wetterlage. Ne? Und manchmal gibt es viel Regen, manchmal gibt es wenig Regen, manchmal gibt es mehrere Jahre lang keine Regen und es gibt Dürren. Und dann, das ist eben so, aber es geht immer irgendwann wieder vorbei. Also man darf die Hoffnung nie aufgeben, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, man wird stärker, man braucht die Niederlagen. Also ich war eigentlich jemand, dem immer so alles so zugeflogen ist. Ich habe nie größere Schwierigkeiten gehabt und also diese Habilitation, das war vielleicht so eine Hürde, die ich gebraucht habe, um zu lernen, dass man sich durchboxen muss.
Wow, also nie die Hoffnung aufgeben. Nun hast du ja ein paar Mal angedeutet, mit welchem Hirtenvolk du in Indien lebst. Also du bist über die USA und über Jordanien, über den Sudan nach Indien gekommen und hast da diese Kamelkultur und dieses Reika-Volk für dich entdeckt. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Du hast vorhin auch was vom Gott Shiva gesagt. Nun sagt mir das etwas, weil ich ja eben auch viele Jahre in Indien verbracht habe. Aber für all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal davon hören, kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
Ja, Gott, also die Geschichte über die Entstehung der Reika ist also wie folgt. Also Shiva ist ja also dieser einer von den drei großen Manifestationen der indischen Götter. Und Shiva hat also meditiert und seine Gefährtin, seine Geliebte Parvati, der wurde das langweilig, weil er da die ganze Zeit meditiert hat. Und dann hat sie also aus Lehm angefangen, so kleine Tiere zu bauen, und dann hat sie so ein Tier gebaut mit fünf Beinen, und dann kam Shiva wieder aus seiner Meditation heraus und dann hat sie gesagt, bitte, bitte Shiva, blas diesem Tier mal ein bisschen Leben ein. Und da hat Shiva gesagt, so geht's ja nicht, also das arme Tier mit fünf Beinen, dann hat er das eine Bein genommen und oben auf den Rücken getan und das wurde dann der Höcker. Und dann hat also dem Tier das Leben eingeblasen und dann aber war Parvati erst zufrieden. Und dann hat das Tier aber sehr viel Unfug gemacht, hat alles zerstört. Und dann ist sie wieder zu Shiva gegangen und hat gesagt, also Shiva, ich brauche jetzt einen Menschen, der auf dieses Tier aufpasst. Und dann hat Shiva also auf seiner Haut gerubbelt und so aus Schweiß und Hautzellen und so hat er einen Menschen gemacht und das war der erste Reika. Ja. Und also das ist der Entstehungsmythos der Reika, an den sie glauben. Aber ähnliche Geschichten gibt es also aus anderen Teilen Indiens auch. Ne? Also es gibt die Schafhirten auf dem Deccan Plateau, die haben eine ganz ähnliche Geschichte über ihre Entstehung.
Und sag mal, was können wir uns Städter und auch wenn wir in Deutschland auf dem Land leben sollten und dir zuhören, was können wir mitnehmen von dir? Was ist die Faszination dieser Kamele auf dich? Was macht die aus und was hast du auch von diesem Volk der Raikas bisher gelernt?
Ja, also die Kamele macht aus, also das sind sehr würdevolle Tiere, sehr freundliche Tiere und aber sie lassen sich nicht, also wenn man die Hand nach ihnen ausstreckt, dann gehen sie weg. Wenn man sich unter sie stellt, dann kommen sie an und beriechen einen und küssen, ich sage immer, sie küssen einen und begrüßen einen sozusagen. Also sie sind unheimlich geduldig. Wir haben also vor 15 Jahren eine große Kameltour durch Rajasthan unternommen, 800 Kilometer, und festgestellt, also die Kamele, sie gehen immer weiter, also die gehen so lange, bis sie umfallen sozusagen, ja, also die verausgaben sich völlig, also die sind unheimlich verlässlich, würde ich mal sagen, also nobel, verlässlich, geduldig, würdig, und sie können eben auch lange Durststrecken überstehen. Also das sind die Kamele. Und dann, ja, und bei den Raika habe ich also die Beobachtung gemacht, man kann die überall mitnehmen. Also wir haben im Rahmen unserer Anwaltschaft für die Hirten bei den Vereinten Nationen und so, haben wir oft Raika also mitgenommen nach Deutschland, in die Schweiz. Die waren bei den Vereinten Nationen in New York und in Spanien, in Kanada und so weiter. Man kann die mitnehmen, also man könnte die überall auf der ganzen Welt, also mit dem Fallschirm runterlassen, die kommen überall zurecht, ja. Auch wenn sie keine Sprache, wenn die Sprache nicht können, die können also mit ihrer Gestik kommunizieren und die fühlen sich also irgendwie überall zu Hause und jeder spricht auf sie an, ja, weil die haben irgendwie so eine Ausstrahlung. Es ist ganz faszinierend. Ja.
Wow, also ich freue mich sehr und hoffe, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, sowohl die Kamele als auch die Raikas in Indien mit dir zusammen kennenzulernen. Ich habe ja vorhin angedeutet, dass du ein Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Der wird normalerweise sehr selten verliehen und den gibt es für hervorragende Leistung für das Gemeinwesen vom Bundespräsidenten Deutschlands. In diesem Fall war das der Herr Steinmeier. Und dessen Frau, Frau Büdenwender, haben wir beim Sommerfest auch kennenlernen können. Wofür hast du den bekommen? Vielleicht ist das für uns manchmal schwierig zu verstehen. Die Wichtigkeit dieser Nutztiere und deiner Arbeit für uns alle auf diesem Planeten.
Ja, also das ist mir, ehrlich gesagt, ist mir das auch nicht klar, wofür genau ich das nun erhalten habe. Das war für mich eine völlige Überraschung. Auf einmal kriegte ich einen Anruf von der deutschen Botschaft. Die haben gesagt, ja, sie sollen das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ich war völlig geplättet. Erst habe ich sogar gedacht, das ist vielleicht ein April-Scherz oder was. Und ich weiß auch nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe keine Ahnung. Aber die Sache ist so, also ich habe ja einmal hier in Indien gearbeitet mit den Raika und also diese Kultur eigentlich erst sichtbar gemacht. Vorher wusste keiner, dass es die überhaupt gab und jetzt sind die eigentlich weltbekannt, ja. Also weil ihre Vertreter überall auf den UN-Veranstaltungen und so weiter. Und sogar auch, die waren auch in Berlin bei dem Bundesagrarausschuss, ne? Also überall waren die und haben also ihre Besorgnisse vorgebracht und stellvertretend für viele andere Hirtenvölker auf der Welt. Also es gibt Hirtenvölker überall da, wo kein Ackerbau möglich ist. Das reicht also von den Anden zu den Trockengebieten in Afrika, zu dem ganzen, zur Mongolei. Also es gibt auf allen Kontinenten gibt es diese Hirtenvölker, die eine beispielhafte Art haben, Nutztiere zu halten. Und zwar im Einklang mit der Natur. Also das ist das völlige Gegenmodell zur industriellen Tierhaltung. Und das ist auch etwas, was Zukunft haben wird. Vielleicht werden die ganzen normalen Nutztierprodukte werden möglicherweise irgendwann durch künstliches Fleisch und künstliche Molkereiprodukte ersetzt. Aber die Hirtenvölker werden bleiben, weil die da geht es nicht nur um die Nutztierhaltung, also um Produkte, sondern auch darum, die Umwelt in Ordnung zu halten. Die sind unheimlich wichtig für den Klimawandel, also für die Anpassung an die Klima, den Klimawandel, unheimlich wichtig auch für die Biodiversität in Deutschland. Also die am weitesten verbreitete Naturschutzmaßnahme ist die Beweidung durch Schafe und Ziegen. Also wir brauchen die Tiere in der Landschaft und die Hirtenvölker sind die, die das machen. Und ich meine, dass möglicherweise war es also diese Kombination von der internationalen Arbeit mit der praktischen Arbeit vor Ort mit dem Reika hier, die irgendjemand beeindruckt hat. Und deswegen habe ich das Bundesverdienstkreuz erhalten.
Naja, du hast ja mehrere Auszeichnungen bekommen und auch der Chief Minister oder die Chief Ministerin, muss man ja sagen, in Rajasthan hat dich ja auch sehr geadelt für deine Leistungen.
Es war der Präsident von Indien, ne? Also der also das war auf nicht Rajasthan-Ebene, sondern das war also auf nationaler Ebene der Frau, also das ist der größte Preis für Frauen in Indien, Nari Shakti Award. Das war für mich auch völlig überraschend. Und dann habe ich aber den Preis, also der mir eigentlich am besten gefallen hat, war der vom Maharaja von Jodhpur, weil das war eine Zeremonie mit vielen Riten und vielen Farben und die ganze radhaschanische Kultur kam da zum Ausdruck und das war wirklich eine sehr schöne Sache.
Würdest du sagen, diese Erlebnisse, insbesondere das letzte, was du genannt hast, sind das für dich deine persönlichen Erfolgsmomente oder findest du die woanders?
Ja, ich meine, das sind schon Erfolgsmomente. Natürlich, das tut einem unheimlich gut. Also der Preis, also der mir am meisten gut getan hat, weil der jetzt war so am Anfang, ganz am Anfang, als wir gerade angefangen haben, so ein bisschen Erfolg zu haben, das war 2002 von Rolex, ne? Rolex Award for Enterprise. Der war auch mit einer stattlichen Geldsumme verbunden und der hat uns wirklich sehr viel weitergeholfen. Dann ist man also ein paar Monate oder ein paar Wochen, fühlt man sich richtig gut. Das sind natürlich Sachen, die kommen und die gehen, aber das Wichtige ist also, dass wir uns eben im Laufe jetzt von 3 Jahrzehnten hier also so ein riesen Netzwerk aufgebaut haben. Also wir haben einmal die ganzen Reika in Rajasthan, die kennen uns. Wir haben ein Netzwerk über ganz Indien verbreitet, also mit anderen Organisationen und NGO-Leuten wie wir, die mit Hirtenvölkern in ihren eigenen Staaten arbeiten. Und das hat es am Anfang nicht gegeben. Also das ganze Konzept Hirtenvölker hat überhaupt nicht bestanden. Und also nicht nur in Indien, sondern eben auch global. Also es gibt jetzt auf der globalen Ebene wirklich ein richtiges Momentum für Hirtenvölker und auch bei der Welternährungsorganisation in Rom ist das inzwischen angekommen. Und die Situation hat sich grundsätzlich geändert. Also wir haben 1992 die Liga für Hirtenvölker gegründet und dann hat immer jeder gefragt, ne, also die Liga für was? Und inzwischen hat es, also wir waren die erste Organisation, die sich damit beschäftigt hat und jetzt gibt es eine ganze Reihe davon. Und das heißt, wir waren irgendwie auf dem richtigen Pfad und das finde ich unheimlich befriedigend.
Und jetzt schaust du ja schon auf ein sehr bewegtes und sehr ereignisreiches Leben zurück. Ja. Du hast ja nun fürwahr nicht zu den Menschen, die dann sagen, jetzt verbringe ich den Rest meiner Tage gemütlich auf der Veranda und stricke, lese oder beobachte das Geschehen um mich herum. Nicht, dass das was Verwerfliches ist, aber das ist nicht dein Naturell, sondern du hast ja noch große Pläne. Erzähl mal kurz, was hast du noch vor?
Ja, also zwei große Pläne. Einmal geht es eben darum, um unsere Kamelmolkerei, also die jetzt wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten. Wir haben also eine Reihe von Produkten entwickelt. Wir haben also verschiedene Käsearten. Wir arbeiten an Sweets. Aber die Vermarktung und das alles, das muss noch richtig in Gang kommen. Ja, also das ist noch nicht profitabel genug und vor allen Dingen Also die Milchumsätze sind nicht hoch genug. Also wir werden belagert sozusagen von Hirten, die wollen uns ihre Kamelmilch verkaufen, aber der Markt ist noch nicht entwickelt. Also und das muss geändert werden. Also idealerweise möchten wir die ganze Kamelmilch aus Rajasthan irgendwann mal vermarktet sehen und dann wird sich die Kultur erhalten. Also das ist das eine. Das andere Projekt ist eben, also meine ganzen Erfahrungen jetzt auch irgendwie zu verarbeiten und also schreiben macht mir Spaß. Ich habe ein Buch geschrieben, Camel Karma, und ich arbeite jetzt an zwei weiteren Büchern und da möchte ich mich drauf konzentrieren. Aber erstmal muss es, die ganze Sache mit der Molkerei, das muss prioritär behandelt werden.
Und wenn ich da vorgreifen kann, was dein Buchprojekt angeht, da wirst du dich ja beschäftigen auch mit dem Thema Ernährung.
Ja, in der.
Und ich gehöre ja jetzt zu den Vegetarierinnen schon seit vielen, vielen Jahren. In Berlin, wo ich jetzt im Augenblick bin, ist ein großer Trend, vegan sich zu ernähren. Wenn du dann über so Unternehmen wie, ich nenne es jetzt einfach nur exemplarisch, es gibt ja viele andere, und wie Beyond Meat liest, dass die eben jetzt für Vegetarier und Veganer eben auch Produkte entwickeln, die komplett auf tierische Produkte verzichten. Sind das dann für dich nur positive Nachrichten oder bist du da auch ein bisschen kritisch?
Also positiv insofern, also wenn Beyond Meat und ähnliche Firmen also das wirklich erreichen, dass die industrielle Nutztierhaltung aufhört, das fände ich eine super Sache. Also stehe ich völlig dahinter. Aber wie gesagt, in die Nutztierhaltung ist in den ganzen Trockengebieten der Erde und die nehmen eine riesen Teil der Landes, der Erdoberfläche ein, also die sind wesentlich größer als die landwirtschaftlich bebaubare Fläche. Die Nutztiere sind von unmittelbarer Bedeutung für die Existenzen von Hunderten von Millionen von Menschen. Und ich sehe nicht, wie die, die müssen auch weiterleben können und das sehe ich nicht. Da sehe ich das negativ, ja. Wenn also jetzt niemand mehr tierische Produkte essen dürfte oder sollte, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das klappt, ja. Und wir brauchen auch unsere Beziehung zu unseren Nutztieren. Die haben uns 10.000 Jahre lang begleitet. Die können wir nicht einfach abbestellen. Ich meine, die ethische Beziehung zu unseren Nutztieren ist ein Teil von unserem Menschsein. Und das möchte ich auch gerne erhalten. Denn sonst, also viele Leute in der Stadt sind eben völlig von der Natur schon irgendwie abgekoppelt, haben das nie erlebt. Und das finde ich schade, ja.
Und wann, also ich denke, dass es auf jeden Fall eine spannende Lektüre sein wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und und ich fand auch bis jetzt auch schon sehr spannend zu hören, wie wichtig eigentlich diese Hirtenvölker sind. Und man kennt das ja so ein Stück weit in Deutschland aus der Landschaftspflege, ne, wo wir ja auch solche Tiere noch einsetzen, Schafe und auch Ziegen und auch ein Stück weit Kühe. Aber ansonsten ist das für mich ja doch ein eher sehr weites Feld. Wir starten ja das Jahr mit dir und mit diesem Gespräch. Wenn du jetzt so nach 2021 nach vorne schaust, was sind die Dinge, wo du sagst, nehmt die mal mit auf eure Reise für dieses Jahr und auch darüber hinaus? So als Gedankenanstoß.
Ja, also 2020 war ja nun ein schwieriges Jahr, aber das bedeutet dann auch, dass es wieder besser wird. Also es wird aufwärts gehen, auf jeden Fall. Und 2020 hat ja auch viele gute Sachen gehabt, ne? Also wir haben uns ja vielleicht auf vieles besonnen und überdacht, wie, wo die menschliche Entwicklung hingeht. Und es hat ja auch Positives gebracht. Und ich meine, also ich bin aus der Generation, ich habe nie irgendwie was, es ist immer nur aufwärts gegangen, wirtschaftlich, ja. Es wurde immer alles besser. Und es ist ganz klar, dass es nicht immer so weitergehen kann. Ja. Also das war, ich glaube, das ist jetzt mal ein vernünftiger Einschnitt, finde ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber auch besorgt, dass also die Kontrolle über Menschen, dass das immer, das wird immer stärker, ja. Also man kann sich nicht mehr so frei bewegen, wie man das früher konnte. Ne? Also man ist ja jetzt überall, man wird ja überall überwacht. Ne? Man ist ja nie mehr ohne sein Handy. Also ich kann mich noch erinnern, wie das anders war. Ja, man konnte in ein Flugzeug steigen, da gab es keine Kontrollen. Man hatte kein Handy, niemand wusste, wo man war. Also das hatte, und ich möchte nicht, dass wir immer weiter so in so eine Art Kontrollstaat reinkommen. Das ist meine große Befürchtung. Ja, und auch, dass Menschen den gesunden Menschenverstand verlieren und sich eben durch die sozialen Medien sehr leicht polarisieren lassen. Aber das sind so die Gefahren, die ich sehe. Ich finde diese Gefahren eigentlich für mich noch schlimmer als den Klimawandel. Der Klimawandel ist eine Herausforderung, aber Menschen können sich anpassen. Also vor allen Dingen die Hirtenvölker können sich super daran anpassen. Aber wenn wir also das Menschliche verlieren, ja, wenn wir immer mehr zu, wie sagt man, Cyberbots oder so wären, ne? Also wir funktionieren nur noch mit unseren ganzen Geräten. Ja, vielleicht nicht altmodisch, ich weiß es nicht.
Und abschließend, obwohl ich hier noch eine Weile zuhören könnte und das hoffentlich dann auch bald in Indien weiter kann, eine letzte Lektion, die du uns mitgeben kannst von dir und deinem Hirtenvölk und auch aus deiner Kamelwelt, die für uns Städter oder nicht in der Wüste Rajasthan in Indien lebenden Menschen auch sinnvoll sein könnte?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss stiff upper lip, ne? Auch wenn es mal alles schwierig ist, man muss den Glauben an das Gute weiter behalten und es wird immer besser.
Sehr schön. Das sind doch sehr schöne Worte. Damit verabschiede ich mich sehr gerne von dir und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben in dein Arbeitsleben und auch in fernab vom Arbeitsleben, in deinen Lebensstil mit diesem Hirtenvolk und den Kamelen. Vielen, vielen lieben Dank.
Vielen Dank, Angela, fürs Zuhören. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dankeschön.